Heute mit Daniel Finkernagel und wie jeden Samstag einem ganz besonderen Gast. Das ist heute eine Künstlerin, die in ihrem Leben einiges erlebt hat. Ihre Karriere ist nicht immer ganz direkt verlaufen, würde ich mal sagen. Als junges, hochbegabtes Mädchen ist sie in Ostberlin von der Stasi an dem gehindert worden, was sie machen wollte, ihren Traum zu leben, nämlich Geigerin zu sein. 1986 ist sie in den Westen gekommen und hat dann gewissermaßen nochmal ganz von vorne angefangen. Und seit einiger Zeit erobert sie die großen Podien. Gerade hat sie die beiden Violinkonzerte von Prokofjew mit dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin eingespielt. Und wenn man diese Aufnahme hört, dann merkt man vom ersten Ton an, dass eine Künstlerin, die ganz viel zu sagen hat. Und das wird sie heute Morgen tun. Ich freue mich sehr, dass sie hier im Studio ist. Franziska Pietsch, ganz herzlich willkommen. Guten Morgen.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Seit 1995, jetzt in Köln zu Hause, haben Sie schon das kölnerische Ich inzwischen drauf oder ist noch das eher das Berliner Ich oder Icke?
Nein, ich glaube, das Berlin ist so im Blut, dass man das, glaube ich, nie erlernen wird, das Ich von Köln.
Den Berlinerinnen sagt man ja nach, dass sie ziemlich direkt und offen sind. Ja. Ist das so?
Ich würde das wahrscheinlich auch unterschreiben, ja. Das ist auch ein Punkt, der sicherlich im Laufe meines Lebens, egal wo man auf der Welt ist, doch auch manchmal, die man zu spüren bekommt. Also, dass man halt doch ein bestimmter Typ ist, eine bestimmte Art hat, sich eben auszudrücken. Ja. Und manchmal eckt man natürlich damit an.
Hat Ihnen das geholfen in Ihrer Karriere?
Das weiß ich
also
nicht.
Das ist ja oft eine gute Sache, dass man Ja und Nein sagt. Und
ja, auch, die Berliner sind einfach, also vom Grundtypus her, insofern direkt, dass man sagen kann, man weiß einfach, woran man ist. Die sind ehrlich, sie tragen ihr Herz sozusagen auf der Zunge. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt.
Ja. Ist das was sich in der Musizierhaltung auch widerspiegelt?
Schwer das zu sagen, können eigentlich nur die anderen entscheiden oder sagen, dass, weil man spielt ja so, wie man ist und wie man glaubt, dass es gut und schön ist.
Und dann hören wir uns das einfach mal an, wie das klingt, wie diese direkte Art klingt. Wir fangen mit Kammermusik an, einverstanden?
Gerne.
Das Trio Lyrico, auch eine neue CD, Streichtrios von Max Reger. Wir haben einen Satz ausgesucht, der klingt eigentlich wie Johann Sebastian Bach. Ist aber von Reger. Und die Geigerin dieses Trios ist bei mir im Studio Franziska Pietsch, die gerade auch eine wunderbare CD eingespielt hat mit Solo-Violin-Literatur, mit Orchester, zwei Prokofjew-Konzerte. Darauf werden wir noch kommen. Franziska Pietsch, ich fasse mal kurz zusammen, groß geworden in den 70er Jahren in Ost-Berlin. Die beiden Eltern waren auch Geiger. Sie hatten quasi gar keine andere Wahl, vermutlich als Geigerin zu werden. Was waren denn so ihre allerersten klingenden Erinnerungen in der Kindheit?
Ja, wie gesagt, wenn man in einem Musikerelternhaus aufwächst, dann ist man einfach von der ersten Minute an natürlich von Musik umgeben. Mhm. In diesem Fall war das die Geige, was nicht zwangsläufig, glaube ich, dazu führt, dass man selber auch dann dieses Instrument später spielt. Aber offensichtlich war es schon bei mir so, dass die Liebe zur Geige dadurch, glaube ich, schon geweckt wurde.
Mhm. Ihre Mutter, haben Sie mir erzählt, war die erste Frau im Rundfunk-Sinfonieorchester in Berlin.
Ja, das ist schon damals auch was Besonderes gewesen.
Ja. Haben Sie das damals als was Besonderes schon wahrgenommen oder erst jetzt in der Retrospektive, war das was?
Nein, als Kind natürlich nicht, wobei es dann, wenn man dann schon in ein Alter kommt, so zwischen 10 und 12, dann nimmt man das natürlich dann schon sehr anders wahr.
Mhm. War es für Sie auch ein Rollenmodell vielleicht? Das ist ja eigentlich was?
Nein, ich glaube, mit dem Rollenmodell ist das ja sowieso in der ehemaligen DDR ein bisschen anders gewesen als hier, wenn ich das so sagen darf.
Bitte.
Denn in diesem System war das einfach so gar nicht vorgesehen, Rollen zu spielen, ja, oder Rollen zu bedienen. Also die Frau war absolut gleichberechtigt und hat genauso wie der Mann gearbeitet und alles ganz genau so gemacht. Und damit bin ich groß geworden, mit in diesem Verständnis. Und das war für mich das normalste auf der Welt.
Und dann kam der Tag, als der Vater 1984 nach einer Tournee drüben, wie man so schön sagte, geblieben ist im Westen. Welche Folgen hatte das für die Familie?
Ja, das war natürlich schon ein besonderer Einschnitt. Ich war damals, glaube ich, 13 Jahre. Und man kann das vielleicht so formulieren, dass ich schlagartig von jedweder Ausbildung ausgeschlossen wurde. Also das bedeutete kein Geigenunterricht mehr, keine Möglichkeit für öffentliche Auftritte. Also es war ein abrupter, ein wie ein Bruch, ne? Ein abruptes Ende von einem Weg, der doch sehr extrem gefördert worden ist, sehr unterstützt worden ist vom Staat bis zu diesem Zeitpunkt. Und dazu muss man vielleicht schon etwas ins Detail noch gehen. Das bedeutete nicht, dass ich nicht offiziell zu meinem Unterricht in die Hochschule für Musik gehen musste. Es gab eine Weisung des Ministeriums, dass der offizielle Schein natürlich gewahrt werden muss. Das heißt, ich bin jede Woche dort erschienen, aber diese Geige wurde nie wieder ausgepackt. Also die Weisung besagte, dass ich da hingehen muss, aber stattdessen sollte der Herr Professor sich doch eher mental und psychologisch mit mir beschäftigen. Und da können Sie sich ja vorstellen, dass man in 2 Jahren doch einige Zeit hat, da etwas zu erreichen.
Völlig grotesk. Was hat denn der Herr Professor gesagt?
Naja, es ging natürlich darum, dass, also in erster Linie wollte man natürlich auch über diese Schiene, über diese Möglichkeit herausfinden, ob wir als Familie auch involviert waren, ob ich speziell auch von den, vielleicht kann man sagen, Plänen, vielleicht auch nicht, gewusst haben. Das war sicherlich ein ganz entscheidender Punkt, aber natürlich sollte mir dieser Wechsel oder diese Zukunft natürlich in den schwärzesten Farben ausgemalt werden, sodass meine Karriere sowieso hier und damit für alle Zeiten beendet ist.
Waren Sie denn involviert? Wussten Sie Bescheid über die Pläne des Vaters, sich abzusetzen?
Na, über die Pläne wusste ich so nichts. Aber dennoch hat, wenn ich mich da recht erinnere, mein Vater an dem Tag, also am Abend, bevor er dann doch gefahren ist, ich glaube, es war eine Quartett-Tournee, hat er schon mit mir dahingehend gesprochen, dass man das so verstehen konnte, dass das eventuell passieren wird.
Das ist ja für eine 13-Jährige eine völlig unverständliche und groteske Situation. Man muss zum Unterricht gehen, zum Professor, aber man darf nicht mehr spielen. Und jeder, der mal, glaube ich, sich ernsthaft mit einem Instrument beschäftigt hat, weiß, dass man ja eine ganz enge Beziehung auch zu seinem Lehrer hat, fast oft ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis. Und wenn da so ein verordneter Schnitt kommt und das wird unterbrochen, das löst wahrscheinlich doch, was löst das aus? Wahrscheinlich eine schwere psychische Problematik, oder?
Ja, ich meine, für einen sehr jungen Menschen ist das natürlich schwer zu begreifen, schwer zu verstehen und es war schon mühsam und auch schmerzhaft zum Teil. Aber es hatte natürlich, wie jede Krise, wie jede Notsituation birgt es natürlich auch eine enorme Chance. Und ich denke, dass ich sie genutzt habe und dann in dem Alter eben schon doch begonnen habe, mich mit den großen Sinnfragen des Lebens auseinanderzusetzen. Also ganz konkret, warum mache ich überhaupt Musik? Wozu ist Kunst im Allgemeinen denn eigentlich gut?
Ja.
Und ich meine, ich hätte ja auch die Geige einpacken können und im wahrsten Sinne des Wortes und einfach nicht mehr auspacken, weil es hat sich ja niemand mehr für mich interessiert. Aber das war natürlich nie eine Option für mich. Insofern ist es einfach ganz klar gewesen, Musik ist die Sprache des Herzens, die Sprache der Seele und die kann einem niemand wegnehmen.
Ja.
Und insofern, wenn man dann auch noch weitergeht und die Kunst im Allgemeinen betrachtet, war es einfach irgendwann klar, natürlich auch eben sogar für mich als so junger Mensch, Wahnsinn, das ist doch eigentlich das ist wie ein Geschenk, ja? Das ist wie eine geheime Waffe, die man vielleicht sogar in sich trägt. Das heißt, mit der Kunst, als Künstler kann man Botschaften senden, in die Welt senden. Man kann damit in gewisser Weise auch die Welt ein Stück weit beeinflussen. Man kann im besten Fall sie vielleicht sogar, pathetisch ausgedrückt, ein bisschen besser machen, ein bisschen daran mit teilhaben. Und natürlich gab es auch viele andere Dinge, wie zum Beispiel die Beschäftigung mit Menschen, die vielleicht ähnliche Schicksale erlebt haben oder gerade dabei sind. Und da bin ich über einen Satz von Schostakowitsch gestoßen, der mich doch sehr berührt hat, als er nämlich in das Blickfeld der stalinistischen Herrschaft geraten ist und dann sein doch lebenslanger Leidensweg zwischen Angst und Anpassung begann, hat er eben folgenden Satz gesagt: Von nun an werde ich nie wieder meine Gedanken jemals in Worte, sondern nur noch in die Musik legen. Mhm. Und das hat er gemacht. Und am Ende, also gegen Ende, glaube ich, seines Lebens, hat er auch noch einmal gesagt, über seine eigenen Sinfonien, dass jeder einzelne Satz ein musikalischer Gedenkstein ist. Und das, das ist eben etwas, was dann schon auch hilft, ne? Dass es gibt andere Menschen, die eben was Ähnliches erleben. Und wie geht man damit um? Und was macht das mit einem? Und ich denke, im Nachhinein bin ich auch in gewisser Weise auch vielleicht sogar dankbar über diese Zeit, weil ich denke, es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
Mhm. Haben Sie diesen Professor nach dem Fall der Mauer noch mal wieder gesehen oder gesprochen?
Nein.
Wollten Sie nicht?
Nein.
Hm. Sie konnten dann Jahre später, 1986, mit der Mutter in den Westen ausreisen. Die Familie wurde zusammengeführt, wie es so schön heißt. Wie war das? Was waren Ihre ersten Eindrücke, als Sie in den Westen gekommen sind?
Ja, das ist eine interessante Frage natürlich. Ich kann Ihnen eigentlich nur sagen, für mich war es wie ein fremdes Land. Also außer, dass die Sprache eigentlich gleich war, war es etwas ganz anderes.
Ja.
Es war fremd, ja.
Sie haben ja eben schon ein bisschen erzählt, dass die Musik gewissermaßen Ihr Rettungsanker war, dass Sie sich die Frage gestellt haben, warum machen wir Musik, und dass es eine Kunst ist, die Sie gewissermaßen am Leben erhalten hat vielleicht in dieser schwierigen Zeit. Trotzdem frage ich mich, das Vertrauen war doch wahrscheinlich ziemlich angeknackst, oder? Wenn man als junges Mädchen von allem ausgeschlossen wird.
Ja, ich meine, es ist einfach eine bittere Erkenntnis, dass die gleichen Menschen, die bis gestern sozusagen noch deine Freunde waren, die dich gefördert haben, die dich auf deinem Weg intensivst begleitet haben, dass die sozusagen über Nacht zu Feinden werden und sich abwenden oder eben von wie auch immer gesteuert einfach handeln und danach leben. Das ist natürlich, klar ist das ein Vertrauensbruch, der auch, wie soll ich sagen, der sich schon einbrennt, also der sich in der Seele irgendwo eingebrannt hat. Ja.
Hat Sie das misstrauisch gemacht?
Hat mich misstrauisch gemacht. Andererseits muss ich auch gleichzeitig sagen, und das ist etwas, was ich als Positivum sozusagen aus dieser, nicht nur aus dieser Zeit, überhaupt aus meiner, aus meinem Leben, aus der ehemaligen DDR mitnehme, dass es eben auch was ganz anderes gab, nämlich ganz besondere Menschen. Menschen, die auch in dieser Situation zu uns gehalten haben, die sich haben nicht abschrecken lassen, die also die einfach das Wort Freundschaft im wahrsten Sinne des Wortes gelebt haben. Und das hat mich auch definitiv für mein gesamtes weiteres Leben geprägt. Und deswegen ist Freundschaft auch für mich etwas ganz Wichtiges und was ganz Besonderes.
Ja. Sie sind dann geigerisch in die Hände eines ganz Großen geraten, Ulf Hölscher.
Ja, ich hatte das große Glück, dass mein Vater, als er schon hier im Westen war, diesen Geiger kennengelernt hat und mit ihm über unsere Situation gesprochen hat. Und er hat damals, glaube ich, in der Zeit sehr oft in West-Berlin auch gespielt und hat tatsächlich nach einem Konzert, in einer Philharmonie, sich doch die Mühe gemacht und ist, wie man so schön sagt, wie in einer Nacht- und Nebelaktion zu uns ganz persönlich nach Hause gekommen.
Nach Ost-Berlin.
Und da konnte ich ihm etwas vorspielen. Und er hat mir danach das Versprechen gegeben, egal wann auch immer ich ausreisen oder wir ausreisen können, dass er mich dann in seine Klasse aufnimmt. Und dieses Versprechen hat er gehalten. Ich bin also direkt nach Karlsruhe, hatte er seine Professur. Und muss wirklich sagen, ja, da hatte ich einfach sehr, sehr großes Glück, weil mein Talent, was offensichtlich auch als solches eben sofort wieder erkannt wurde, wurde auch dementsprechend dann von der Hochschule Karlsruhe gefördert. Mir sind doch in der ersten Zeit auch sehr, sehr viele Türen gleich geöffnet worden. Dennoch bin ich, glaube ich, nicht so kompromisslos diesen Karriereweg, wenn man so will, dann gegangen, wie ich das wahrscheinlich getan hätte ohne meine Vergangenheit. Also ich würde sagen, es hat sich schon etwas in mir verändert. Es war vielleicht auch eine Art Verunsicherung da, die ich vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht als solche erkannt habe, aber so instinktiv. Und insofern war das dann auch die Zeit, wo es anfing, wo der Wunsch in mir stärker wurde oder sich auch formiert hat, vielleicht auch andere Wege mit der Geige zu gehen, um letztlich auch herausfinden zu können, was wirklich mein Weg ist, was wirklich zu mir gehört. Ist es die rein solistische Laufbahn oder ist es eine Kombination? Ja.
Und sich die Zeit auch dafür zu nehmen, das rauszufinden.
Ja, dazu gehört natürlich Mut, glaube ich, weil man weiß ja schon, es kann ja auch sein, dass es vielleicht auch ein falscher Weg ist, dass es auch erstmal eben in die falsche Richtung dann geht. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass es genau richtig war, ja, weil es hat meinen Horizont definitiv erweitert. Ich habe dann eine Konzertmeisterstelle angenommen. Ich habe angefangen, Kammermusik intensiv zu spielen. Und insofern, ja, ist da doch dann einiges passiert.
Zu der Konzertmeisterstelle kommen wir gleich noch. Vielleicht noch vorab, glaube ich, eine wichtige Station. Dorothy Delay in Geigenkreisen, natürlich legendäre Pädagogin in der Juilliard School in New York. Ich glaube, Dutzende der ganz, ganz Großen haben bei ihr gelernt. Und sie haben, da war sie schon hochbetagt, glaube ich, 80, haben es geschafft, noch in die Klasse zu kommen. Was war denn das Geheimnis von Miss Delay? Warum war das so eine große?
Ja, also erstmal muss man sagen, natürlich, selbstverständlich ist Juilliard School New York und Dorothy Delay der Inbegriff einer Top-Ausbildung. Und deswegen lag es nahe, dass ich da auch versucht habe, ihr vorzuspielen, und sie, weil es einfach eine Auszeichnung ist, dort zu studieren. Ich denke, dass ich in dieser Zeit vielleicht noch entscheidende letzte, wie sagt man, Impulse bekommen habe für mein professionelles solistisches Spiel. Denn es ist ja wie ein Gesamtkunstwerk, was da am Ende entsteht. Natürlich, Kunst, wenn man das Wort benutzt, in den Mund nimmt, man ist nie in der Kunst fertig, das ist so unmöglich. Aber es ist auch eine Kunst, ein Spagat zu lernen, nämlich einerseits die absolute Souveränität zu haben, wenn es drauf ankommt. Also ich gehe abends auf die Bühne, ich muss wie ein Fels in der Brandung da stehen, vor allem wenn man mit einem großen Orchester spielt. Man darf sich durch nichts und niemanden beirren lassen oder verunsichern lassen. Auch wenn man eben, und gerade als junger Mensch, ist es einfach so, man ist nicht fertig. Das kann gar nicht sein. Die Reife, eine bestimmte Entwicklung ist einfach noch nicht da. Hm. Die kommt ja einfach nun mal mit dem Leben. Und das weiß man irgendwie. Also das heißt, trotzdem muss man das ausstrahlen. Und das ist also der eine Point. Und der andere Punkt ist, dass man sich eben immer wieder diesen Raum selber nehmen muss, um sich zurückzuziehen, um quasi weiter an sich zu arbeiten, um der Entwicklung Raum zu geben. Und das ist schon ein Jonglieren, was dann natürlich auch ein Leben lang bleibt. Deswegen gibt es ja auch große Dirigenten, große Interpreten, die Sachen zwei-, dreimal in ihrem Leben aufnehmen, weil sie eben zum Beispiel nach 30 Jahren sagen, um Gottes Willen, das kann ich so ja gar nicht mehr unterschreiben und ich mache das jetzt ganz anders. Und das sind, glaube ich, dieses Bewusstsein dafür wurde, glaube ich, in dieser Zeit nochmal extrem geschärft. Und das habe ich aus dieser Zeit mitgenommen.
Ja, sind dann aber nicht die Solistenkarriere angegangen erstmal, sondern haben sich entschieden, eine Konzertmeisterstelle anzunehmen. Hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, beim Sinfonieorchester in Wuppertal. Wie kam es zu der Entscheidung?
Ja, ich habe ja versucht, gerade schon so ein bisschen vielleicht zu erklären, womit das zusammenhängt, dass es einfach der Wunsch auch in mir wach wurde und stärker wurde, einfach auch mit der Geige noch andere Wege zu gehen. Vor allem gerade als Geiger hat man doch so unendlich viele Möglichkeiten. Und diese Vorstellung, einfach nicht zu wissen, vielleicht am Ende, ja, wie fühlt sich das an, wenn man wirklich auch mal in einem Orchester sitzt. Natürlich ist man als Konzertmeister ja schon auch ein bisschen anders positioniert, aber dennoch ist man ja ein Teil des Ganzen, und das hat mich einfach gereizt. Und so kam dann die Entscheidung, genau, so kam die Entscheidung, und ich habe um so eine Stelle gespielt, habe sie bekommen. Und es sind einfach ganz, ganz andere Herausforderungen natürlich, die an einen dort gestellt werden. Man ist ja einerseits der Kopf des Ganzen, andererseits eben auch ein Teil des Ganzen. Und darin liegt eben diese Kunst, dass man einerseits die doch eine gewisse Führung übernehmen muss, eine Präsenz zeigen muss, andererseits aber auch sich lernt, eben zurückzunehmen, sich einzubetten in dieses ganze Geschehen. Und dazu kommt ja auch noch eine ganz andere Herausforderung, die eigentlich gar nichts mit geigerischen Fähigkeiten zu tun hat, sondern eher ja, mit dem Instinkt und mit der menschlichen Komponente, nämlich ich fühlte mich immer so ein bisschen wie eine Brücke zwischen Dirigent und Orchester. Mhm. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben, je nachdem, was auf dem Programm steht, ein 100-Mann-Orchester auf der Bühne und dann einen Dirigenten. Und nicht immer läuft das natürlich harmonisch. Und da hat man schon als Konzertmeister auch eine gewisse Verantwortung, die Möglichkeit, gewisse Dinge zu beeinflussen. Das ist schon alles eine sehr spannende Angelegenheit.
Franziska Pietsch ist Gast heute Morgen im WDR3 Mosaik. Wir hören jetzt eine Aufnahme aus dem Jahr 1966. Wir haben kurz vor der Sendung uns darüber unterhalten und herausgefunden, das ist für uns beide, glaube ich, die Aufnahme für die berühmt-berüchtigte Einsame Insel. Keine Geigenaufnahme, ne?
Nein.
Wollen Sie ein bisschen was dazu sagen, was Sie an dem großen, wunderbaren Fritz Wunderlich und seiner Dichterliebe so sehr fasziniert, bevor wir es hören?
Ja, es ist grundsätzlich erstmal überhaupt die Affinität zur Stimme. Also die Geige ist ja, ich sage immer, die kommt direkt nach der Stimme. Also sicherlich ist die Stimme an sich die Königsdisziplin. Es kommt einfach direkt aus einem, wenn man singt, glaube ich, direkt aus dem Körper, aus der Seele heraus. Bei dem Instrument ist de facto, man hat etwas in der Hand. Man muss es also irgendwie noch anders transportieren. Das ist sowieso für uns Geiger die Herausforderung schlechthin, dass man der Stimme immer versucht, so nah wie möglich zu kommen. Das ist grundsätzlich erstmal etwas, was mich eben an der Stimme fasziniert. Fritz Wunderlich im Besonderen ist für mich einfach der Inbegriff der Leidenschaft, wie man wirklich sich ausdrücken kann. Und ist es vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber wie gesagt, für mich, mein Herz berührt er einfach auf eine ganz besondere Weise.
Der Anfang der Dichterliebe von Robert Schumann mit Fritz Wunderlich und Hubert Giesen. Gast heute Morgen im WDR3-Mosaik ist die Geigerin Franziska Pietsch, die gerade die beiden Prokofjew-Konzerte aufgenommen hat. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Frau Pietsch, bleiben wir vielleicht noch für ein paar Takte beim großen Wunderlich. Wir haben eben schon versucht, während das lief, über das Wunder Wunderlich ein bisschen nachzudenken und haben festgestellt, eigentlich, man kann es nicht erklären. Es ist die Essenz von Musik, was wir da, glaube ich, gehört haben, oder? Es ist wahnsinnig schwer, Worte dafür zu finden,
ja,
was ihn wunderlich Musik, so auszeichnet.
Ja, im Allgemeinen ist es ja sehr schwer, über Musik wirklich zu sprechen, weil letztendlich soll Musik in erster Linie berühren. Und wenn sie das tut, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund mehr, darüber zu groß zu philosophieren. Aber ich denke, dass schon ein entscheidender Punkt ist, warum ich eben, das war ja auch die Frage, warum ich gerade Fritz Wunderlich doch so sehr mag, dass ich an ihm eine wie sagt man, vielleicht eine seelische Verwandtschaft auch empfinde, insofern, dass er in meinen Augen sich ein bisschen darüber hinwegsetzt. Wir haben jetzt natürlich, klar, das war der Schumann, aber er singt ja natürlich auch Beethoven und andere und Schubert und andere Komponisten, wo man vielleicht mit einer gewissen Vorstellung rangeht, wie man ja zum Beispiel auch in der Klassik sich auszudrücken hat. Und das tut er in meinen Augen auf eine, eben auch auf seine Art, auf seine ganz eigene und persönliche Art. Und das ist das, was mich fasziniert und was mich auch für mein eigenes Leben so ein bisschen, wie sagt man, unterstützt hat, dass ich sehe, okay, es gibt andere Menschen, die auch sich einfach nicht unterordnen sozusagen und nicht aus um irgendjemanden oder irgendwem gerecht zu werden, etwas tun, sondern sagen, ich bin so, wie ich bin.
Und den Mut zur eigenen Stimme.
Ja, der Mut zur eigenen Stimme und eben vielleicht auch ein Beethoven oder ein Schubert etwas anders anzugehen, als das vielleicht man gewohnt ist. Und das fasziniert mich an ihm.
Sie sind nicht nur Wunderlich und Dichterlieben-Fan, sondern selbst auch begeisterte Lyrikleserin und auch Verfasserin von Lyrik. Wie kam es zu dieser Faszination für die Poesie?
Ja, ich denke, da gehen die Wurzeln auch doch ein bisschen weiter zurück. Gerade in der Zeit der, während der Zeit der Ausreise ist da, glaube ich, auch der Wunsch in mir wach geworden, das Erlebte nicht nur mit Musik, sondern vielleicht auch mit Worten auszudrücken oder ausdrücken zu können. Und da hat das so ein bisschen, glaube ich, begonnen, dass ich mich an diesem Punkt versucht habe. Und es ist einfach, die Verhältnismäßigkeit ist eine ganz einfache. Die Musik ist eine hochemotionale Sprache, das ist die Sprache des Herzens und der Seele. Und da kann man sich auch mit seiner Seele drin verlieren, sage ich mal. Ja, je nachdem, in was für einer Phase man sich befindet und was man gerade, wo man gerade drin steckt. Wenn man schreibt, ist man gezwungen, sich zu erden. Ja, man ist gezwungen, die Dinge zu fokussieren, auf den Punkt zu bringen und wirklich auch eine gewisse Ordnung in ein Chaos zu bringen, auf eine andere Art und Weise. Es ist also eine Balance, glaube ich, zwischen Geist und Seele, die ich über diesen Weg ein bisschen gefunden habe.
Und es muss ja auch klingen wie Musik.
Das Gedicht, ja, speziell das Gedicht ist auch ähnlich natürlich wie die Musik. Es lädt ein zu einer wirklichen seelischen Freiheit, die dennoch verwoben und gehalten wird, auch durch Rhythmus und Dramaturgie. Ja, und das, glaube ich, ist auch etwas, was der Musik sehr, sehr ähnelt. Und deswegen ist Musik und Poesie für mich wie eine gegenseitige Befruchtung und ständige Inspiration.
Kommen wir zu einer ganz besonderen musikalischen Poesie. Sergei Prokofjew, eine ganz große erklärte Liebe, glaube ich. Sie haben die Sonaten und andere Stücke von Prokofjew bereits eingespielt. Jetzt die beiden Violinkonzerte, absolute Schlachtrösser der Violinliteratur. Was fasziniert Sie an gerade diesen Konzerten?
Naja, es ist natürlich der Komponist, wie gesagt, an sich, es ist ein großartiger Komponist für mich, neben Schostakowitsch eben absoluter Protagonist der russischen Musik. Und er verbindet einfach so viele Facetten. Ja, er hat ja einen doch sehr anderen Lebensweg als eben Schostakowitsch hinter sich. Und das spiegelt sich klar auch in seiner Musik wieder. Schostakowitsch ist ein extrem leidensweg gehen müssen, was Prokofjew so nicht hatte. Er ist ja in die Emigration nach der Oktoberrevolution und hat dann viele Jahre im westlichen Ausland gelebt. Aber auch hier, ne, die Sehnsucht, die unbedingte Sehnsucht irgendwie nach der Heimat war einfach am Ende doch stärker und er ist wieder zurückgekehrt. Es gibt viele Einflüsse dadurch natürlich und das macht ihn in meinen Augen auch so spannend, dass er eben fast wie zwei Seelen in sich trägt. Also zum einen, wenn ich nur an seine F-Moll-Sonate eben denke, für Violine und Klavier, die er während des Zweiten Weltkrieges geschrieben hat, was für ein dichtes, konzentriertes, vergeistigtes und tragisches Stück, wo über das niemand Geringeres als David Oistrakh übrigens auch sagte, während des Einstudierens: noch nie habe ich mich mit solcher Hingabe und Leidenschaft einem Stück genähert. Und vor dem ersten öffentlichen Auftritt konnte ich nichts anderes mehr spielen und denken als diese Sonate. Ich glaube, das sagt einiges aus. Andererseits gibt es natürlich eben auch einen anderen Prokofjew. Und das spürt man eben auch, wenn man diese Konzerte angeht. Das erste Konzert ist ja so in seiner sogenannten russischen Phase entstanden, noch vor der Emigration. Und das zweite eigentlich währenddessen aber schon auf dem Weg wieder zurück.
Durchaus auch mit Lust am Spektakulären, am Brillanten, am Virtuosen, am Spielerischen. Ne?
Ja, absolut. Wie gesagt, also man kann ihn nicht wirklich einordnen. Und deswegen tue ich mich auch schwer, wenn oft im Raum steht oder mir die Frage sogar gestellt wird, Prokofjew eher Herz oder eher Kopf? Und gestern, glaube ich, wurde es direkt...
Geht doch beides, oder?
Ja, eben. Und deswegen
eine schließt das andere nicht aus.
Genau, absolut. Bin ich absolut Ihrer Meinung. Und genau das versuche ich, glaube ich, in dieser Musik auch rauszuholen und zu zeigen, dass das eben wirklich eigentlich es nichts gibt, was nicht da drin ist. Und das fasziniert mich.
Und das hören wir uns an, mit Herz und Kopf gespielt. Dieses Scherzo Vivacissimo, ein affenschwerer Satz, glaube ich, aus diesem ersten Violinkonzert. In der nagelneuen Aufnahme, heute kommt sie raus.
Gestern,
Franziska Pietsch und dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin. Der Dirigent ist Christian Macellaro, spricht er sich aus?
Macellaro.
Macellaro. Prokofjew, wir haben eben ein bisschen drüber gesprochen, Ihre Heimat, kann man das so sagen, wo Sie sich völlig zu Hause fühlen? Wo?
Ja, ich empfinde es ein bisschen, also nicht nur Prokofjew, überhaupt natürlich diese Art von Musik, diese Kultur, diese Tradition, diese Mentalität, ja, empfinde ich ein bisschen wie meine musikalische Heimat.
Und in diesen 4 Minuten wird alles abgerufen, glaube ich, was man so auf der Geige machen kann, ne? An technischen Finessen.
Ja, in gewisser Weise schon. Aber das zeigt natürlich nicht, was Prokofjew zu bieten hat mit diesem Satz, ist klar. Also vielleicht kann man auch noch zu diesem Komponisten eben sagen, im Verhältnis zu Schostakowitsch, das finde ich nach wie vor wahnsinnig spannend. Sie sind ja fast zeitgleich da. Bei Schostakowitsch, wenn man den spielt, dann auch selber als Spieler, ich kann ja auch nur für mich sprechen, habe ich das Gefühl, dass man wirklich weinen muss. Es ist wie, diese Musik legt sich wie Blei über einen, also über alles. Und so schwer und tief wiegt sie auch. Bei Prokofjew ist es ein bisschen anders. Da muss ich auch weinen, aber vielleicht ohne wirkliche Tränen zu vergießen.
Weil mit ein bisschen Hoffnung vielleicht noch dabei.
Ja, weil es wie eher immer nur ein Schleier der Wehmut, der Schwermut, der Melancholie darüber liegt und dadurch schon sich abhebt. Es ist eben, und das reizt mich eben auch wirklich herauszufiltern. Und wie, ich glaube, gestern ist diese CD auch gleich SWR 5 oder 2, weiß nicht, besprochen worden. Und die Überschrift lautet, glaube ich, leidenschaftlich und nüchtern zugleich. Und da habe ich gedacht, okay, wow, ich habe es geschafft. Also das heißt wirklich, das auszudrücken, was ich eben auch glaube, was diesen Komponisten ausmacht.
Leidenschaftlich und nüchtern, würden Sie sagen, das ist auch ein Teil Ihrer Persönlichkeit, Ihrer eigenen?
Das ist ja eine sehr persönliche Frage.
Ja.
Also ich denke schon, dass die Leidenschaft überwiegt, aber nüchtern würde mir es, glaube ich, nicht unbedingt so spontan einfallen.
Ja, leidenschaftlich vor allem. Wenn man sich Ihren Lebenslauf, über den wir heute Morgen ein bisschen gesprochen haben, nochmal vergegenwärtigt. Sie haben sich Zeit gelassen, Dinge auszuprobieren, den Mut gehabt, auch Sachen dann wieder sein zu lassen, Neues zu entdecken. Was wird jetzt noch kommen? Denken Sie darüber nach? Gibt es Ziele oder Visionen, Ideen?
Ja, also ich denke, der Kreis hat sich schon geschlossen, vor allem mit dieser Aufnahme jetzt. Und ich bin, glaube ich, oder habe in mir auch den Platz wirklich gefunden und würde sagen, dass ich mich absolut in meinem solistischen Dasein auch wieder zu Hause fühle.
Franziska Pietsch, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute Morgen. 2 neue CDs gibt es, wie gesagt, Prokofjew, erschienen beim Label Audite, zu Hause hier in Nordrhein-Westfalen, in Detmold. Und ebenfalls dort erschienen die CD mit dem Trio Lyrico, Kammermusik, ganz wichtig für Sie, ne? Streichtrios von Max Reger. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Vielen Dank.